Ja, Prost.
Samsung.
Park and Recreation. Aber genug der Schlagworte. Sie hören den Bierdacher Podcast 192. Wir schreiben den 9. Februar 2015 und sitzen beim Garibin der Zypresse, Westbahnstraße 35 A 70 Wien. Sie hören den
Gregor,
den
Klaus
und den Horst.
Mhm. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Buconic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle.
Und von unseren vielen Flatterern, nämlich Bernd Schlapsi, Ayuwo und andere.
Mhm. Danke sehr.
Wenn Sie erwähnt werden wollen, bitte persönlich flattern, damit ich auch sehe, wer geflattert hat. Mhm.
Wenn Sie nicht erwähnt werden wollen, einfach noch so mehr flattern. Dann hören wir auch wieder auf mit den Erwähnungen.
Es gibt das spezielle Nicht-Gehuldigt-Werden-Abo.
Okay.
Show, Themen sammeln.
Yeah. Eine rituelle Frage?
Die hat er jetzt gerade gestellt.
Eine rituelle Frage, als da wir beide unabhängig voneinander dasselbe Thema haben.
Ja, aber ich habe mich eh nicht vorbereitet.
Ich bin der Erste und du kannst mich dann anschließend gerne korrigieren, verbessern, kritisieren, was auch immer.
Lass mich raten, ihr habt euch technisch angehaucht.
Ich mische mich dann ein, ich bin sehr gut.
Gerade aktuell zum Thema Raspi 2.
Mhm. Vom Blitz getroffen.
Danke. Was sind deine Themen?
Meine sind da aufgeschrieben, ein sehr guter heise.de-Artikel über Staatsterrorismus und Folter des Westens. Mhm. Und gleich erzählt, Linux Voice Issue 3, das ist jetzt 10 Monate alt und ist jetzt freigegeben worden. Also man kann sich eine 10 Monate alte Zeitschrift jetzt gratis online anschauen. Mhm. Und sonst habe ich natürlich noch ein bisschen von der FOSDEM zu erzählen, die Interviews, die letztes Mal nicht besprochen wurden.
Okay, okay. Ich, Raspi 2 natürlich, werde ich mich auch mit einmischen und eine kurze Tech-Story habe ich mitbekommen, dass nämlich ein Ubuntu-Phone rauskommen soll, diesmal mit ganzer Hardware und so.
Gibt's und das
ja auch mit Linux? Cleveland-Ding, per Definition, oder?
Das ist ja. Wollte ich jetzt auch gerade sagen.
Oder bist du, ich war das eine kritische Anmerkung, ich bitte keine, obwohl, ja, mit dem Florian gibt es sehr viele Ubuntu-Diskussionen.
Okay. Ich könnte noch ein bisschen weiter ausführen über meinen Park and Recreation.
Na gut, die Ubuntu Linux Diskussion lassen wir für heute weg. Die heben wir uns auf, wenn wir mal keine anderen Themen haben.
Ja, richtig, weil das kann man dann schön nach hinten raus. Genau. Können wir lange diskutieren.
Ja, ich denke.
Du hast eine Themenliste, jetzt packe ich es erst. Du hast auf einem Zettel eine Themenliste.
Nein, das ist was anderes.
Da steht Taxi drauf.
Das ist was anderes, das kann ich mir sonst nicht merken, weil ab einem gewissen Alter, aber das kennst du ja selber, ne?
Und die nein, wovon redet ihr? Wie heißt der Mann?
So, okay, also fangen wir an. Für die Leute, die es eventuell noch nicht mitbekommen haben, das werden wahrscheinlich 90% sein, auf Heise kam heute die Meldung über den Ticker, der nagelneue Raspi 2. Der streckt die Beine durch, sobald ein Blitzgerät von einem Foto, also ein Xenon-Blitz, in die Nähe kommt.
Du kannst doch Raspi 2 abblitzen.
Genau.
Ja. Du musst den Blitz nicht einmal auslösen, oder?
Doch. Nein, doch.
Schon. Aha.
Jetzt pass auf, die Geschichte ist noch viel genialer, wie es du im Moment annimmst. Es geht um Folgendes. Du nimmst ein Blitzgerät, gehst auf gewisse Distanz von bis zu einem Meter, drückst ab, Raspi Black Screen und kannst nur noch über Power Reset rebooten.
Mhm.
So, das war irgendwie blöde Geschichte. Mhm. Also sprich, auf einem Messestand oder so mitnehmen, kannst du mit dem Raspi 2 ziemlich in die Tonne treten.
Ja.
Dann war natürlich das große Fragen, was passiert da überhaupt? Naja gut, steckt man in ein Gehäuse, halbtransparentes Gehäuse, so wie es auf Heise dann im Video gezeigt, halber Meter, zack, weg.
Kannst du immer noch abblitzen, trotzdem Gehäuse.
Ja, also selbst halbtransparentes Gehäuse ist kein Schutz.
Da war aber auch nicht besonders nah der Blitz, oder?
Also da war er so 40 cm, würde ich mal schätzen.
Ich verstehe, ja. Weil ich habe nur zum Blitzbeschaffenheit an sich habe ich gelesen, dass ja Xenon-Blitz genau erwähnt wurde. Und es soll halt ein handelsüblich schon, aber bei unteren handelsüblichen
schon
ein
stärkeres.
Genau. Nee, dazu komme ich jetzt dann gleich.
Okay.
Also im Prinzip geht es darum, die Auflösung machen wir nachher, Spezifikationen in die Richtung schaut folgendermaßen aus, man braucht langwelliges Licht, also sprich Laser oder Xenonblitz oder derartiges, mit LED-Licht mit selbst mit 1800 Lumen nicht zu erreichen, dass er abschaltet.
Okay.
Das ist einmal das eine. Also, wie gesagt, man kann mit Sonnenlicht und so weiter, geht alles, kein Problem. Nur in dem Moment, wo ein Fotograf mit dem Blitz dazukommt, dann kann er dich ziemlich ärgern.
Also es kommt nur auf die Lichtstärke an, sagst du jetzt, oder?
Auf die Wellenlänge.
Auf die Wellenlänge, also okay.
Auf die Beschaffenheit.
Ja, oder ein Laserpointer, der kann er auf einer Messe ziemlich eliminieren.
Aber ich glaube ja immer noch nicht, welches Element sich jetzt durch das Licht stören lässt. Die eingebaute Kamera oder was?
Nein, dazu kommen wir. Da ist keine eingebaute Kamera. Da ist nur ein Anschluss für eine Kamera. Soweit ich das jetzt im Hinterkopf habe. Da haben sie natürlich ein bisschen rumgeschaut, was ist überhaupt los.
Ja.
Im Endeffekt sind sie draufgekommen, es gibt einen Spannungsregler, der ist ohne Gehäuse. Die haben da ein sehr schönes Foto drin. Man muss sich das so vorstellen, das ist Upside-Down-Bauweise. Also sprich, die Pins auf der eigentlichen Oberfläche und die Chip-Rückseite praktisch nach oben. Mit einem normalen Gehäuse geht sich das an der Stelle nicht mehr aus. Darum haben sie das wahrscheinlich so gemacht. Das heißt, du hast da das blanke Silizium liegen. Und der Hit an der Sache ist, dieser Xenon-Blitz löst 1905 Einstein photoelektrischer Effekt. Löst er aus.
Beim Spannungsregler. Oder wo löst er den Effekt aus?
Blitz auf Silizium.
Ja.
Damit löst er einen photoelektrischen Effekt aus.
Wie von der Solarzelle, oder?
Genau. Ah. Massive Spannungsschwankung.
Ah.
Und durch die Spannungsschwankung eliminierst du
den Regler oder den ganzen.
Den ganzen Prozessor, weil der Prozessor einfach komplette Fehlspannung kriegt und dabei abschaltet.
Aber wenn ich das jetzt in eine blickdichte Raspberry Pi, in eine blickdichte Walnusskästchen hineintue, dann...
Das funktioniert.
Aha, also ich muss ja nur vor dem Licht schützen sozusagen. Genau. Also einfach ein Pickel drauf, bitte lichtgeschützt lagern, ne?
Ja.
Tja. War ziemlich heißes Ding. Weil, wie gesagt, also der Chip ist an der Stelle, wo du dann einfach austauschen kannst mit irgendwas mit Gehäuse, weil so der erste Gedanke, mein Gott, die geizigen Hund, haben es mal wieder wirklich an der letzten Stelle gespart.
Mhm.
Nachdem ich mir dann das Foto angeschaut habe von diesem U16-Regler, an der Stelle geht kein anderer rein.
Also das war so ein bautechnisch bedingt. So, ne?
Dieser Chip macht normalerweise in der Bauweise, wo er vorliegt, 80% vom Gehäuse aus.
Mhm.
Also die Gehäuse sind schon sehr klein, aber da wenn du 25% Chip nochmal drauf rechnest, das geht sich nicht aus. Also haben sie notgedrungen praktisch da diese abgesperrte Version genommen. Und das dann der Fotograf in die Nähe und sowas auslöst. Aber
das Schlimme ist, dass diese schicken Plexiglasgehäuse jetzt ja keinen Sinn mehr machen, ne, die man für einen Raspberry hat.
Schon mit schwarzen Lackstiften.
Ja, aber dazu braucht man kein Plexiglasgehäuse.
Ja.
Durchsichtiges.
Das ist vollkommen recht. Diese
Schlucht.
Diese
ja, die waren doch so schick, weil da siehst du, schau, da ist er drinnen.
Naja, du kannst ja den Baustein an sich dann irgendwie blickdicht machen, oder?
Ein Ziegelvorwerk drüber.
Dann bauen. Drüber Plexiglasgehäuse.
Aus Legos zu steilern da.
So, inzwischen gibt es eine Bestätigung von der Raspberry Foundation zu dem Thema.
Und?
Die eben genau das bestätigen, die das auch mit dem photoelektrischen Effekt aufzeigen. Sehr schön.
Mhm.
Es gibt einen Workaround dazu, den sie empfehlen, mit zwei unterschiedlichen Klebstoffen, um den einfach blickdicht zu machen.
Du schmierst also den zu sozusagen.
Ich hab's. Nur diesen Baustein jetzt oder den kompletten Raspberry?
Nein, nur diesen Baustein.
Ah, dann passt's.
Also der Rest ist eigentlich alles in Gehäuse und das ist halt der einzige, da hat kein Gehäuse mehr hingepasst.
Ja.
Und da haben sie sich nichts Böses bei gedacht. Ich habe es vorhin mit Gregor schon diskutiert. Also ich bin einfach der Meinung, dass die Empfehlung Schwachsinn ist.
Was du meinst, das löst das Problem nicht?
Doch, das löst das Problem.
Aber
wir reden von einem Spannungsregler. Spannungsregler ist ein thermisches Problem.
Also, wenn du den anschmierst, oder dann wird er schneller heiß?
Also ich persönlich wäre der Meinung, man sollte mal schauen, ob man einen entsprechend kleinen Kühlkörper findet.
Und den so dann abdichtet, sozusagen.
Ich sag mal so, bei der Raspberry Foundation, die haben sich sicher überlegt, welche Klebstoffe das sie da empfehlen. Es sind zwei verschiedene. Aber die Dinger wären trotzdem warm.
Okay, ja.
Da muss man sich wirklich dann mal überlegen, was tut man.
Also ja, schon mal.
Man kann ihn einfach am Pinsel mit irgendwas nicht leiten.
Oder du kannst ihn noch in ein schwarzes Plastiksackerl hinein.
Aber das ist das Schöne am Raspberry Pi, da kann man sich sicher sein, bei dieser großen Community, da werden sich Leute wie wir zusammen, also bessere Leute vielleicht zusammen, und sich was total Schlaues überlegen. Und ich bin schon gespannt, was für Workarounds da jetzt die nächsten Tage entwickelt werden.
Also wie gesagt, nach meiner Meinung, ich meine, ich habe so Dinge jetzt noch nicht daheim stehen und will mich da auch ein bisschen zurückhalten. Vor allem, es soll auch welche geben, die nicht das blanke Silizium haben, sondern die schwarz sind. Hat man irgendwas gelesen, bestätigt ist das in dem Sinne nicht, nur in die Foren. Ja. Aber wenn ich da was machen würde, würde ich doch empfehlen, mal schauen, dann entsprechend keinen Kühlkörper zu kriegen und den einfach drauf zu bitten. Also mit Wärmeleitkleber.
Ja. Schade, dass sie sich da diesen Dingpanzer geleistet haben, andererseits.
Nee, aber sich bei sowas mit dem photoelektrischen Effekt zu eliminieren. Also auf die Idee ist sicher keiner kommen.
Ja,
das ist was, da werden etliche Entwickler daraus lernen.
Ist unschön, aber jetzt für mich persönlich wäre es mal kein Showstopper irgendwie.
Ich finde das total witzig.
Ja, gefühlterweise jetzt erst noch, obwohl witzig und nicht witzig, es ist halt trotzdem irgendwie, steht dann in der Öffentlichkeit und wenn da irgendwie Raspi 2 dann gleich so negative Schlagzeile, da hätte ich Ihnen einen positiveren Start sozusagen.
Ja, das schon, aber wie gesagt, es gibt eben Workarounds, die sind entsprechend leicht umzusetzen, ohne gröbere Dinge, also es ist schon reparierbar, das Problem. Und wie gesagt, wenn man jetzt halt irgendwo auf einer kleinen Messe oder so einen kleinen Messestand oder so hat, wo die Fotografen rumlaufen, den kannst du in die Sonne legen und sonstiges, da passiert nichts. Ja, das ist eben nur bei diesem langweiligen Licht, wie es das bei beim Xenoblitz hast oder Laserpointer oder ähnliches. Mhm. Ich werde es dann eh noch verlinken.
Sehr gut, ja, wir bleiben dran an der Raspberry 2 Geschichte. Noch dazu, wo der Johnny heute gepostet hat auf Google Plus, dass sein Raspberry 2 schon geliefert worden ist, was ja ein großer Erfolg ist, wenn er letzte Woche das nicht
gesagt hat. Super. So, dann würde ich diesen Punkt ganz gerne beenden. Und weil ich gerade dabei bin, ich bin die letzten Tage über einen Torrent-Client gestolpert, der auf den ersten Blick, ich habe ihn noch nicht komplett ausgetestet, aber eine recht schöne Aufmachung und insgesamt, also macht einen sehr guten Eindruck, scheint sehr effizient zu sein. Open Source natürlich. Was anderes hört man von mir nicht. Tixati heißt das Ding. Werde ich auch verlinken, drum auch der Zettel, weil wie gesagt, also
mein alter. Lieber Klaus, schreibst du das dann bitte in die Shownotes hinein?
Habe ich ja gerade.
Jawohl.
Da wird einer dazu. So, und ich übergebe damit weiter.
Ein guter Torrent-Client, ja, das kann man ja immer brauchen. Was kann ich beisteuern? Machen wir die kurze Tech-Meldung. Tech ist gut. Also Ubuntu-Phone kommt raus. Jetzt wirklich, das ist ja schon ein bisschen, muss ich sagen, muss ich innerlich immer ein bisschen lächeln. Das Ubuntu-Phone begleitet uns ja schon seit einiger Zeit. Seitdem gibt es keine gescheiten Updates mehr für den Ubuntu-Desktop irgendwie, gefühlterweise, sage ich jetzt mal aus meiner Perspektive.
Und das ganze Manpower in das Phone fließt.
Ja. Es gibt ja schon, man kann die jetzt schon ausprobieren, wenn man sich jetzt Ubuntu besorgt, gibt es eine eigene Version, wo man schon diesen neuen Desktop, das Unity Next, ausprobieren kann. Also prinzipiell kann man das schon picken, aber es wird halt noch nicht so released, aber den Phone soll jetzt eben rauskommen. Was mich nicht überrascht hat, von einem spanischen Hersteller, die Spanier sind da sehr ausprobierfreudig. Ich glaube auch eins der Firefox-Phones ist schon von einem spanischen Hersteller rausgebracht worden. BQ heißt das. Und es wird heißen Aquaris E4. Genau. Ansonsten, was ist so weit zu umspannen, 4,5 Zoll, 1,3 GHz Quad-Core-Prozessor, 1 GB RAM, also so ist ein Budget-Phone. Ja.
Okay.
Ja. Das ist mir so aufgefallen, ich werde das immer wieder erwähnen, wenn ich habe ja letztes Mal auch Yola-Tablet erwähnt oder so, wirklich daran so begreiflich für mich machen wird es dann erst, wenn ich mal so ein Gerät in den Händen halte. Gerade beim Ubuntu-Phone, das von all diesen alternativen Betriebssystemen jetzt wirklich schon lange an. Ein bisschen kämpft, habe ich den Eindruck, weil sie hatten ja auch diese Indiegogo-Kampagne oder so. Und da
ist gescheitert, oder?
Die ist gescheitert, ja, das
Definitiv. Was mich jetzt wundert ist, bei Ubuntu ist ja dieser Cloud-Service, den sie erst vor einem Jahr oder so
eingestampft
haben, den haben sie ja eingestampft und der würde aber mit einem Phone wieder viel mehr Sinn machen.
Das ist natürlich wahr, ja.
Also vollkommen recht, ist es wieder wie ein Zombie dann wieder auferstehen.
Ja.
So eine kleine Zwischenfrage von mir. Von mir als Ubuntu-Hauser. Wie schaut dann dieses Unity 2 dann eigentlich aus?
Das Unity, also wäre dann inoffiziell, es gibt glaube ich gar keine Nummer, es heißt Unity Next
oder Unity 8 oder
so, ja. So weit, so unaufregend. Man kann sich jetzt auf YouTube so ein paar Leute schauen und drin rumklicken, aber es schaut jetzt einmal am Desktop so aus, als wäre es ein Betriebssystem für Mobiltelefone. Also von mir aus, ich habe noch keinen Wow-Effekt irgendwie gedacht, und wenn du dir irgendwie die Telefonversion anschaust, ja, dann denkst du dir, schön, sie haben geschafft, ein mobiles Betriebssystem zu bauen, das so ungefähr ausschaut wie alle anderen mobilen Betriebssysteme. Also man muss das Ding, glaube ich, wirklich in den Händen halt nochmal ausprobieren oder, keine Ahnung, mehr darüber erfahren. Auf
jeden Fall. Unity ist ja für mich einer der Hauptgründe, warum ich Ubuntu derart hasse.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Diese eigene Desktop-Entwicklung hat mich auch nicht gefreut, und muss auch sagen, auf meinen kleinen Netbooks ist seitdem die Performance. Das Unity, ich bin auch kein großer Freund davon, aber ich kann damit leben. Es bringt mir eine normale Desktop-Metapher. Ja. Es ist zum Beispiel bei GNOME 3, so sehr ich das liebe und so schick ich das finde, ich würde das echt nur gerne benutzen. Und ich glaube, ich könnte es auch benutzen, wenn ich mir Erweiterungen oder so irgendwie zusammenbasteln würde, aber so defaultmäßig ist es mir einfach umständig. Und ich habe es wirklich versucht. Ich habe versucht, dieses Young-Dark-System-Syndrom irgendwie das zu überwinden.
Ja. Nur mal kurz off-topic, nur weil es mir gerade noch einfällt. Erwähne ich eigentlich fast nur ungern, aber trotzdem, also Windows 10 kann derzeit ja, also 7.8 und 8.1 soll das ja kommen als kostenloses Update, kann inzwischen auch schon teilweise die Pre-Version installiert werden. Und das Interessante an der ganzen Geschichte, es geht auch wieder als Downgrade.
Wie? Kannst dann wieder runtergraden auf die
andere. Das ist also das erste Windows, das du downgraden kannst, oder?
Ja. Aber wie gesagt, das ist eben das Neue dran. Gibt es auch die eine.
Jetzt auch entfernbar.
Einmal löschen.
Naja, sind wir so ehrlich. Also Leute, die.
Mit dem Softstone EVM ausprobieren.
Leute, die mehr spielen, werden irgendwann nicht dran vorbeikommen. So ungern ich es zugebe, aber ich habe mir da jetzt ja. Ja, ich habe letztens wieder geflucht. Ja, R600 not found. Klassisch.
Aber so ein Grafikkartenproblem gehabt.
Ja, Rockenkleid.
Ja, also ich habe das Glück gehabt, ich habe auch so einen integrierten Intel-Chip in meiner Maschine, der ist sofort erkannt worden. Und ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie viel Steam anbietet mittlerweile von Linux. Und
deine Spiele laufen drauf. Oh, danke schön.
Du, wenn es nicht allzu sehr 3D-ig ist, dann bin ich schon dabei.
Nein, der R600 ist der gehört zu den proprietären Radeon-Treiber dazu. Und also Wasteland 2 zum Beispiel läuft. Andere Sachen laufen dann wieder nicht.
Nein, müssen nicht laufen, solange du Wasteland 2 hast.
Wenn ich ein Native Linux Spiel habe und dann brüllt er mir entgegen, er bin
3600. Ja, das ist ärgerlich.
Also, nein, ich mach's nicht mehr.
Ja, ja.
Aber so wichtig kann mir das Spiel gar nicht mehr sein.
Ich sag dir, es gibt vielleicht auch weil meine Theorie ist ja, dass die proprietären Grafiktreiber alle besser werden, weil die mobilen Plattformen ja alle auch unterstützt werden ja jetzt, werden Treiber entwickelt wegen Android. Und ich glaube, aus dieser Entwicklung heraus können positive Sachen sich entwickeln. Und zweitens, jetzt nicht nur so monothematisch auf Steam, aber so generell die Awareness, dass man unter Linux spielen kann, steigt. Und wie gesagt, auch einfach persönliches Recherchieren in diesen Plattformen, dass da wirklich erstaunlich viel zu finden ist.
Ja, es wäre mir wesentlich lieber, wenn die proprietären Treiber besser werden, sondern wenn die Open-Source-Treiber endlich mal besser werden.
Ja, da reden wir von ganz anderen Ebene. Diese Sache ist sehr idealistisch, fände ich auch spitzenmäßig, aber ja. Das hingegen, nee, dafür kann ich keine positiven Aussagen.
Ich habe mir nicht nur einmal beim Wechsel auf die Radeon-Treiber das System zerschossen. Beim letzten Mal hat es wieder furchtbar gekracht in die Richtung. Also ich sage, ich bin es einfach leid, das da wieder rumzubasteln. Nur das letzte Mal war ich clever genug davor, ein SSH zu aktivieren.
Ja, dass man überhaupt noch raufkommt.
Das ist durchaus nützlich, weil wenn es dann über den Raspi dann wieder auf deinen eigenen Rechner drauf gehst, damit du rebooten kannst.
Ja, es ist nicht schön. Nicht umsonst fühlt sich der Linus Torvalds ja auch manchmal relativ unfein aus gegenüber den Grafikkartenherstellern. Was mir noch aufgefallen ist zum Desktop, immer noch kurz zurückzukehren, aber nur ganz kurz. Ich verwende ja Xubuntu und das XFCE ist ja auch so. Da gibt es ja mittlerweile eigene andere Desktop-Umgebungen, die auch performant sind, wo mir vorkommt, dass aktiv entwickelt wird, wie zum Beispiel IBX.de. Aber XFCE hat jetzt, glaube ich, vor kurzer Zeit ein Posting rausgebracht, dass sie im Februar am 28. eine neue Version rausbringen. Ich glaube, sie stehen dann bei 4.12 statt 4.10. Und wenn das alles so laut dem Hauptentwickler, also es hat wirklich so gefunden, dass wir das fast ein Mann stemmen, dieses Projekt, aber keine Ahnung, wie viel dahinter stecken. Viel, glaube ich, sind es nicht.
Zwei.
Ja, es ist mein Verdacht, ist so, ja genau. Sie schreiben da auch so salopp. Ich habe eine Zeit lang ja das auch verfolgt. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, da kommt am 28. Februar eine stabile Version raus und ein bisschen Glück rutscht das ins Ubuntu rein und dann hat man Spaß an, weiß ich nicht, einem verbesserten File Manager, der jetzt vielleicht etwas besser kann. Ist immer meine Hoffnung. Ja.
Und du bist zufrieden mit dem Xubuntu? Also mit dem
du als Application Hub? Ich sehe mal immer diese Ansätze. Ich sehe ja, der moderne Desktop wurde ja bei unter Linux versucht, mehrere Male irgendwie zu erfunden zu werden und auch auf einer anderen Plattform. Und dann kannst du entweder einen Ansatz fahren, irgendwie so, dein Desktop denkt mit und streichelt dich und jede Wischgeste mit einem Funkeln belohnt. Oder du siehst dein Betriebssystem relativ agnostisch und sagst, na gut, da soll mir meine Anwendung starten, hier bitte Icon hochfeuern und den Rest bitte möglichst karg, weil Performance. Und ich habe halt, wenn ich ja diesen Mini-Rechner habe, die MUC, die gibt ja nicht sehr viel her, da ist ein Dual-Core-Prozessor drauf, da habe ich mir gedacht, das leichteste optimiert mit bequemen. Und da ist Ubuntu so gern oder ungern man das haben möchte, halt treibertechnisch relativ gemütlich aufgestellt. Und das rennt.
Nee, also XFCE ist jetzt nicht meine persönliche Wahl, wenn man schon gerade im
Gerät ist. Ja, hast du eine leichte Desktop-Umgebung?
Leichter nicht, nein. XFCE habe ich einfach immer wieder Probleme mit dem Netzwerk gehabt.
Wirklich?
Okay. Nicht, weil jetzt das an XFCE liegt, sondern einfach, weil ich nicht gewusst habe, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Weil das ist in der Richtung dann doch teilweise ziemlich eigen.
Es ist eigen.
Und ich bin dann auf lx.de gekommen und bin seitdem sehr, sehr glücklich damit.
Ich werde das, glaube ich, auch mal ausprobieren. Ich
verwende zwar einen Network Manager, aber nicht ganz so extrem wie bei GNOME. Also es ist noch handhabbar, das Problem.
Ja.
Es gibt eine Lubuntu-Version, die standardmäßig den lx
genau,
hat. Und den habe ich auf
drei
Netbooks, ist ganz okay.
Ja.
Also das ist für mich persönlich das Ding der Wahl. Aber ich glaube, so Donnerstag oder Freitag wird es wohl so an der Zeit sein, einmal wieder XFCE zu installieren.
Das glaube ich, ja. Schaust du mich
mal an. Ich warte sehr gespannt auf eine Lieferung, die in den nächsten Tagen kommen wird. Also Donnerstag oder Freitag vermutlich.
Ach ja.
Und da ist eine halt Lieferung. Einfach nicht genug Performance für solche Unsinnigkeiten. Und darum werde ich eben auf XFCE zurückgreifen.
Ja, du kannst also
außer es hat jemand eine Idee von einem für was noch leichteres, aber da fällt mir gerade wirklich was ein.
Ja, na, XFCE kann man durchaus benutzen. Was du recht hast, das macht einige Sachen eigen. Das heißt, es macht wenig, aber bis du das mal gescheit eingerichtet hast, ist es relativ umständlich, weil manche Sachen, die heutzutage so Dreck- und Drop-mäßig oder irgendwie bequemer gehen, haben sie oft so mit Rechtsklick plus Konfigurationsmenü, was willst du wo positionieren, mäßig gelöst. Und das kann am Anfang nerven, wenn man einmal die Shortcuts eingerichtet hat.
Das ist nee, ich hab da, bin eigentlich relativ gut damit zurechtkommen, noch ein bisschen Übung, ja. Aber wie gesagt, also ich habe dann einfach mit Netzwerk. Also sprich, du steckst einen USB-Stick für ein Mobile Device oder sowas an und also
hat's das nicht
USB-Stick für ein Mobile Device, Blödsinn, so ein Mobile Internet Stick per USB und so weiter. Das hat dann alles nicht so funktioniert. Nicht, dass es nicht funktionieren würde, aber ich habe nicht gewusst, wie es geht, hab's dann nicht gefunden. Und habe mich dann teilweise ziemlich geärgert damit.
Ja.
Wo ich dann einfach auf dem Punkt war, so, okay, es funktioniert zwar, aber es hat einfach Macken, mit denen ich also nur begrenzt leben kann. Mhm. Und wie gesagt, also für mich war dann LXDE einfach das Ding der Wahl.
Ja.
Weil KDE Plasma, das ist mir eigentlich ein Graus.
Hast du jemals in deiner Linux-Karriere KDE mal verwendet eigentlich? Oder warst du immer ein DKA-Typ?
Nein, zu meinen Anfangszeiten so SUSE und so, wie es noch SUSE war und nicht Nobel. Ja. Also ist schon eine Weile her.
Die Nürnberger damals noch.
Ich glaube, das war damals SUSE 7 oder so. Also
ist schon. Da haben sie noch so dicke Editionen rausgebracht oder so.
Ja, ja, klar. Also
schönen, vielen DVDs mit der gesamten Power der Open Source
Kollektionen.
Ja, ja. Ich fand das fertig damals. Also ich,
das Handbuch zum Erschlagen des Postboten.
Ja, aber ich fand das damals oder schon. Also das Haptische hat mich damals schon. Aber das war noch andere Zeiten.
Nee, es
heutzutage kann man nicht in die Flucht jagen.
Es war damals einfach, weil es die einzige deutschsprachige Distri war.
Ja, ja, ja.
Und hat gerade, wenn du mit Linux anfängst, natürlich einen gewissen Reiz.
Das ist wahr, weil du haben ja sich bemüht, sehr viel, was sonst nur in der Konsole einzustellen ist, ins GUI zu heben mit diesem
geliebten
und gehassten YAST, oder?
Mhm. Yet Another Configuration. Ja, damals war das YAST 2 schon.
System 2 wahrscheinlich.
Wobei ich mir ja immer wieder mal von jemandem sagen lasse, dass es neue OpenSUSE inzwischen deutlich besser geworden ist. Ich wollte es mir auch schon mal anschauen.
Ja.
Und das, was ich so mitgekriegt habe, also es hat da wirklich sehr, sehr viele Verbesserungen gegeben. Also man sollte es vielleicht wirklich mal anschauen. Ich komme da einfach nicht dazu.
Ja, bei mir ist es auch so. Also wie bei den Desktop-Distros, also Qt gegen GTK, ist ja bei den Paketsystemen so RPM versus DEP und ich war immer eher so auf der DEP-Seite. Die RPMs, die habe ich schon gesehen, aber schon auch installiert, so ein Ding irgendwie, wenn ich mal so eine RPM-Distro wie Fedora oder so ausprobiert habe, aber so wirklich geheuer waren mir die RPMs nicht. Aber das ist wahrscheinlich wirklich auch wieder so ein ich kenne es halt noch nicht so gut Syndrom.
Also ganz ehrlich, was die Pakete angeht, was das eine oder andere tut, hat mir als User eigentlich nur selten belastet. Nur in dem Moment, wo ich einmal versucht habe, ein Paket zu bauen, in dem Fall ein Depp-Paket, da zweifelst du dann schnell an dem, was du eigentlich tust.
Ach ja.
Unter Arch Linux gibt's das Problem nicht, da nimmt man TalGZ.
Ja, genau, die haben ja, das ist ja alles dran schon.
Hat sehr wohl seine Vorteile. Ich meine, okay, du musst ja jedes Mal das Skript schreiben, um was im Pacman zu implementieren. Also hat alles seine Vor- und Nachteile, aber irgendwann kommt man auch damit zurecht. Und die meisten Sachen findest du im User-Repo. Also das hat dann schon irgendwer gemacht.
Und du kriegst die Sachen relativ
viel. Ich habe das nur einmal machen müssen mit einem Docker-Treiber, der dann auch eh nicht funktioniert hat. Mhm. Nee, da hat's nur japanisches File gegeben für Ubuntu und übelst und hab das dann zwar irgendwie gekriegt zum Installieren, aber so wirklich gelaufen ist ja dann alles. Weil das kein Postfix-Treiber war.
Oh Mann, das war
aber,
ja. Linux-Tage und Cups konfigurieren und Druckertreiber, das war auch kein Spaß. Aber ja, wir schleifen ab.
Lass mal das Thema aus, das alleine wäre abends füllen und ja, wahrscheinlich nicht zielführend.
Ja, Horst, was hast du am Speiseplan?
Ich hatte diese kleine Meldung, die ich loswerden wollte, also eigentlich auf heise.de Telepolis, war ein sehr, wie soll ich sagen, beeindruckender Artikel über Folter im westlichen, also das Verhältnis des Westens zur Folter, also von Folter von staatlicher Seite aus. Und ja, einfach lesen.
Okay.
Ist nicht sehr erfreulich. Ist vor allem auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, niederschmetternd, wenn man so am hohen Ross sitzt und sagt, ja, die Ungläubigen und Muslime da und so, die
Foltern. Holt er dann auf den Teppich zurück.
Ein bisschen auf die unangenehme Art.
Mhm. Okay.
Ach so.
Ein bisschen.
Wir da so?
Ich erinnere mich da
in Deutschland an einen gewissen, wie heißt er, so Magnus Gefgen. Wo dann auf einmal die halbe Bevölkerung die Androhung von Folter für durchaus legitim gehalten
hat. Ah ja, da ging es um den Kindermörder, oder?
Ja.
Ja,
Kinderentführer. Um diesen, lass mich nachdenken, Jakob von Metzeler. Oder Metzeler.
Ja, ja. Ja, wie gesagt, also einfach lesen, Leseempfehlung. Schon interessanter Artikel.
Nee, aber das war damals eigentlich schon ganz interessant, weil dann auf einmal jeder gemeint hat so, ja, aber, dem müssen wir schon androhen können.
Ja, ja, ja.
Wenn die, aber wie war der alte Spruch, wenn zwei das gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe.
Ja. Ja,
oder? Gesagt, genau, ganz genau richtig. Netzpolitik.org Du hast mir einen Artikel von Netzpolitik.org verlinkt, genau, nämlich Samsung.
Ja, aber da habt ihr sicher auch schon drüber recherchiert, oder?
Och, ich recherchiere nicht so viel gesagt, ich habe mit einem Auge drauf gesehen.
Du lieber Seite. Mal du, weil ich glaube, du hast noch mehr drauf gesehen als ich.
Ach ja.
Mir kam der nur lustig vor.
Es ist so, dass bei Samsung-Fernsehern eine Spracherkennung eingebaut ist und wie man es schon von anderen Systemen, wie bei Kinect oder so kennt, hat das natürlich den Nachteil, dass diese Daten, die da aufgenommen werden, ja in Netz dann verschickt werden. Die bleiben ja nicht auf dem Fernseher. Bei Samsung ist es in den Nutzerbedingungen aufgefallen, dass diese Daten aber nicht nach Hause telefonieren, das traue ich mir ja sowieso zu, aber hier geht es an Drittparteien, nämlich an Fremdfirmen, die halt für Samsung in Sachen Spracherkennung forschen und das halt mit
so,
echt
so herrlich absurd das Ganze.
Und der Hinweis ja, steht doch sicher in die AGB, oder?
Ja, in den Nutzungsbedingungen ist es doch aufgefallen.
Die natürlich
haben sie da reingeschrieben und die Rechtfertigung, sie haben halt ein Statement rausgebracht, man kann das Feature deaktivieren und andere Befehle, die man machen kann, glaube ich, wie lauter, leiser oder so, das sind dann so einfachere Befehle, die werden auch nicht übers Netz geschickt, sondern die bleiben dann am Gerät. Ja. Also mich, was ich mir die Augenbrauen gehoben habe, ich meine, das mit im Netz schicken und so, ich meine, bei Google Now und bei Siri und bei den ganzen Services weiß man es und da ist es auch nichts beim anderes.
Smartphone sind wir es auch
schon gewohnt. Also beim Fernseher ist es etwas anderes psychologisch, glaube ich. Erstens einmal in der Medienwirklichkeit, weil es ist halt auch in deinem Wohnzimmer, wobei Wohnzimmer oder Smartphone direkt am Ohr, ist vielleicht auch nicht ein so großer Unterschied. Ist dieselbe Soße. Und das Zweite ist halt schon, dass es sehr frech ist, dass es halt die Daten dann auch wirklich gleich so direktamente an Drittfirmen weitergeben, fand ich eine neue Qualität der Frechheit. Wird man sich in der Beziehung aber sicherlich noch öfters lustig machen können, schätze ich mal.
Das Coole ist ja, dass George Orwell das 1948 vorausgesehen hat, wie er 1984 geschrieben hat. Da schreibt er von flachen Fernsehern, die an der Wand hängen, wirklich flach, und die auch so eine Funktion haben, also die können den sehen, den Typen, der drin ist und gelten gleichzeitig als Abhörwanze. Also.
Ja. Es ist interessant, dass diese alten Utopien jetzt immer wieder aktueller werden. Da hat man so jahrelang irgendwie so Ding mit so, und das wird vielleicht ein Ding, aber jetzt mit der Technologie kommen auf einmal Mechanismen. Manchmal sieht man es gar nicht, von welcher Seite die Mechanismen dann greifen, die das dann eiskalt dann auch umsetzen.
Ja. Aber wollten wir nicht alte Dinge vermeiden?
Ah ja, 84. Ja, ich weiß nicht, mit neuen Science-Fiction-Filmen schaut es ja gerade nicht so rosig aus, oder? Ich weiß es gar nicht.
Gibt's irgendwas? Bevor wir zum Thema schöner Fernsehen kommen.
Ich bin noch gar nicht dabei.
Also,
ich wollte nur einen Einwurf für aber vorspielen.
Nee, doch, aber den hatte ich ja schon mal erwähnt. Und das war Metropia.
Ah ja, genau, Metropia. Habe ich mal aufgeschrieben.
Aber, ja. Aber bisher nicht passiert, ne?
Bei mir passiert selten was sofort. Das ist das moderne Leben, man hat ja sonst nichts.
Den habe ich ja vor ein paar Wochen schon mal erwähnt, also von daher, lass mal.
Ich könnte sonst noch von der FOSDEM erzählen, sonst haben wir gleich alle Themen von dem
Demo-Sammlung. Du hattest noch eines,
glaube ich. Hatte ich noch einen? Eines war da noch.
Eines war da noch, nämlich dass die Linux Voice Issue 3, aber die kannst du auch
Ja, ganz schnell FOSDEM erzählt. Nein, Linux Voice sofort gemacht. Linux Voice, mein Lieblings Linux Magazin sozusagen aus Großbritannien. Auch kommt im EPUB-Format heraus und die haben die Politik, dass nach 10 Monaten, glaube ich, stellen sie eine alte Zeitschrift an unter Creative Commons Lizenz und man kann jetzt eben schon die dritte Ausgabe gratis auf der Linux Voice Homepage schauen.
Bei dir offene Türen ein natürlich.
Ich finde das voll leibend, ja.
Da kannst du ja auch für deine Zeitschrift vielleicht.
Kann ich weiterverwenden und so, und das hat man im Gegensatz zu einem Heise.de-Artikel, den du einfach nicht so übernehmen darfst, weil ja immer noch die Rechte auf ewig bei Heise liegen. Ist das, finde ich, halt eine sehr faire Sache. Und ich kann auch nur empfehlen, ich finde, die Zeitschrift ist gut gemacht, sich selber Beat machen und vielleicht denen halt ihre, keine Ahnung, 12 Pfund oder was sie da wollen für das Online-Abo überweisen.
Und man kriegt Jahr ist das 12
Pfund. Jahr, also, ja.
Das ist ja.
Oder, Entschuldigung, es war jetzt 12, bitte genau schauen, was jetzt der Preis ist. Also, es ist ein bisschen ein Preis, aber wenn man es vergleicht mit.
Hast du schon reinlesen können in den Neuer, ist nur aufgefallen jetzt einmal rausgekommen oder?
Nein, ich habe ja immer die neueste, ich habe sie ja
immer gezahlt. Und was hast du schon in einen Artikel rausgreifen können, der irgendwie ins Auge gesprungen ist, der dir besonders gut gefallen hat?
Mir gefällt eigentlich die ganze Zeitschrift gut. Zum Teil sind es Dinge, die ich halb weiß, weil ich euch mit einem Ohr zuhöre beim Podcasten. Und dann wird das halt noch einmal deppensicher aufbereitet oder von einem anderen Blickwinkel. Und zum Teil sind Sachen, die ich halt nicht am Radar gehabt habe. Einfach Artikel drüber. Ja, irgendwelche Linux-Distros oder...
Dann bitte, du hörst uns beim Podcast nur mit einem Ohr zu.
Ein halbes Ohr ist eh schon gut. Ich habe mit weniger gerechnet.
Okay. No comment. Und und zum Teil sind es einfach so... Nehmen Sie sich wirklich lange Zeit, um um jetzt irgendwelche anfängerfreundlichen Tutorials zu schreiben.
Okay, ja.
Was aber, man kann nie bei Linux auf jedem Gebiet super Experte sein, ne? Und ab und zu, ja, mein erster SSH-Key oder keine Ahnung.
So ja, sicher.
Zum Beispiel auch Programmiertutorials, wo ich halt ein großes Interesse habe, auch beruflich. Und ist einfach für mich schön gemacht und ich glaube, man merkt so, die sind enthusiastisch. Die haben ja auch einen Podcast, ja. Linux Voice Podcast.
Okay.
Und der gefällt mir aber weniger als die Zeitschrift, muss ich sagen.
Okay.
Also das, wahrscheinlich.
Hast du noch nicht zu
britisch?
Ja genau, zu britisch oder was?
Ja, keine Ahnung, oder? Zu sehr. Es ist halt anstrengend zu meinen. Ich höre zwar englische Podcasts, aber der Podcast imponiert mir nicht so, aber die Zeitschrift imponiert mir sehr. Und man merkt, also sie sind wirklich immer super enthusiastisch bei einem. Haben witzigerweise sehr viel Berichterstattung aus Deutschland. Ich glaube, einer arbeitet in Deutschland von den Typen und ist dann witzig, wenn man aus englischer Perspektive über irgendwas Linux München zum Beispiel liest. Und das ist halt witzig. Aber sie sollen sich einfach selber ein Bild machen und was mir sehr gefällt, ist, dass jetzt seit, glaube ich, 3 oder 4 Ausgaben gibt es immer die neueste Version auch im EPUB-Format und ich kann wirklich am E-Reader Zeitschriften lesen. Das schätze ich sehr.
Das ist schon bequem, weil das gibt es relativ selten.
Ja, du kannst so PDFs wischen, aber das ist einfach nicht dasselbe am E-Reader.
Mhm. Ja, dafür war ja heute wieder genug Gelegenheit.
Am Tablet oder was?
Nein, wenn man öffentlich unterwegs war.
Ach, übers Glatteis wischen.
Ach so, ja, Wien und Schnee.
Ja. So alle 20 Minuten nochmal eine Straßenbahn, wenn überhaupt.
Ja, es versinkt das gute alte Großstadthaus.
Ja, kaum schneit es 10 cm. Also eine Katastrophe brauchst du hier nicht mehr.
Nein, es ist schon genug an Katastrophe.
Ja, wir sehen schon, der Johnny nähert sich schon.
Ja, willkommen zu Lux.
Ich würde sonst noch von der Fostin was erzählen.
Ja.
Hallo,
ja,
Johnny.
Schauen wir mal, ob er uns was zu berichten hat.
Hallo.
Genau.
Ich nehme stark an.
Es tut mir leid, ich bin jetzt verspätet.
Ich habe schon gespoilert im Vorhinein.
Was hast du denn gespoilert?
Eine Google Plus Meldung, die ich von dir gelesen habe.
Aber wie ganz eiskalt.
Und du bist ein stolzer Besitzer eines nicht flipsresistenten Raspi 2, oder wie?
Ja, genau.
Hey, super.
Also der Johnny hat einen Raspi
mitgebracht. Ich habe es heute schon geteasert, ich habe ihn rausgenommen.
Sorry, ich bin gierig in der Richtung, ich will sehen, wo der U16 ist.
Ich blitze den jetzt, gell?
Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht in Betrieb gehabt, also nur kurz einmal hochgefahren. Aber
da ist er.
Wie wir schon das letzte Mal gerätselt haben, technisch hat sich nicht viel verändert zum Alten.
Okay.
Das heißt, der LAN-Port ist weiterhin bei USB angebunden, da kann man sich keine Verbesserung hoffen. Mhm. Es ist halt wirklich nur die CPU und der RAM etwas mehr. Also man muss, wenn man sich das kauft hat, mit diesen Einschränkungen halt auch rechnen.
Ja.
Und was auch anders ist, mittlerweile haben sie jetzt einen Micro-SD-Card-Slot. Weil auf das habe ich nämlich nicht bedacht, dazu muss man meist eine Karte besorgen.
Ah, okay, keine große, sondern eine kleine Karte kommt da rein.
Aber ansonsten wird noch nicht wirklich viel, also noch gar nichts angetestet, das haben wir heute bekommen.
Und so von der Größe, Ausmaße ist
er
auch ungefähr.
Der Pin, gleich, der da verbogen ist, heute nehme ich den raus, schaue ihn an, ja, und dann denke ich mir, ja, passt, jetzt bocke ich wieder ein, und hau ihn da rein, und da unten fällt er wieder raus.
Nein!
Mein antistatisches Sackerl ist nämlich,
ohne Boden,
ein antistatischer Schlauch.
Ist gut für einen Zaubertrick, schlecht für...
Ja, und ich stehe im Büro und alles andere. Jetzt packe ich ihn wieder weg, ganz vorsichtig und rein und
fällt am Boden. Ja.
Und ist nämlich gestern lustig gesprungen und der ist irgendwo aufgekommen, wo es elastisch ist.
Kriegt man Empathieschmerzen.
Und dann habe ich gesehen, dass der ist offensichtlich hier auf den Pin aufgeknallt.
Das ist ja schon sympathisch, ja, aber die halten ja relativ viel aus.
Ja, ich meine, das sind nicht so wirklich
dünne. Da kommt man noch ganz gut hin.
Also im Vergleich zu CPU-Pins, die ja gleich mal aufrichten, sind ja halbwegs
noch
wirklich
kann die man noch helfen.
Ja. CPU-Pins gehen ja noch. Nur wenn du dann die Port hast, wo die Pins im Sockel drin sind.
Achso, ja, dann ist, ja stimmt, dann bist du wirklich am
Arsch. Also, wie man damals mal gekauft hat, der hat mir im Laden das Ding ausgepackt, hat gemeint, kontrollier's und bestätige mir hier per Unterschrift, dass die Pins in Ordnung sind.
Da wird's wirklich dann, weil es später schwierig dann. Mhm. Ja, aber ansonsten, ich kann mir nur sagen, muss dann.
Nein, diese Intel i5, i7, da hast du ja im Sockel drin diese Pins.
Ja, stimmt, genau, ist der Mann zum...
Ja, schön.
Aber es ist, muss ich dazu sagen, es ist gar nicht die kleinste neue Computing-Plattform im Haushalt.
Was?
Du hast doppelt zugeschlagen, das ist da
viel
los.
Kleiner.
Noch viel
kleiner. Aber den habe ich auch schon länger und jetzt habe ich mich erstmals damit beschäftigt.
Mhm.
Und zwar, ich habe mich mit Smart Cards.
Show and Tell nennen das die Amerikaner, oder?
Nein, das ist eine Karte. Der Foto ist da wenig erbringlich. Also ich halte hier eine weiße Karte in der Hand, die ausschaut wie eine Bankomatkarte in ohne Farbe, also einfach weiß. Ein kleiner Chip drauf. Solche Karten kann man kaufen. Das ist eine programmierbare Smartcard. Das heißt, da habe ich eine Jacob-Karte. Da kann ich selber Applikationen drauf installieren. Das ist, also, ich habe aus anderen Gründen, ein bisschen Recherche zu dem Thema gemacht.
Also, du kannst draufschreiben.
Genau, du kannst, mit Jacob kannst du wirklich in Java basiert. Also, es ist nicht wirklich Java, aber es ist halt so ein, das ganz andere Library ist und ein bisschen viel mehr eingeschränkt, aber es gibt,
ein Dialekt,
du schreibst zumindest halt, aber du hast wirklich eine eigene Programmierentwicklung, Umgebung und du schreibst deine eigenen Programme, die dann auf der Karte laufen. Also, es hat dann, okay.
Aber eine virtuelle Maschine selber ist nicht drauf, oder? Die muss dann auch am auslesenden Gerät dann drauf.
Nein, schon, das ist in der Karte alles. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich eine virtuelle Maschine ist oder ob das nicht aus dem Glasfenster dann etwas kompiliert wird, was dann direkt auf der Karte, auf der Hardware läuft.
Okay. Also gewöhnlich sind es eigene Kartenbetriebssysteme, die da native laufen.
Genau.
Weil Java passt auf die Karte mal ganz sicher nicht
drauf. Ja, genau.
Oder, nein, will ich 2015 jetzt auch nicht mehr ausschließen, weil die Kartenentwicklung ist extrem.
Genau.
Aber es gibt für die Karten eigene Betriebssysteme, die sind sehr, sehr rudimentär. Aber um einen Kartenchip beurteilen zu können, braucht man auf jeden Fall mal die Blockschaltbilder und dafür hat man weiß, was hat man für geschützte Bereiche, wo sind die CPU, wo sind die offenen Speicherbereiche.
Genau. Also da gibt es ja eigene, also heutzutage ist es ja nicht mehr, also die High-End-Karten, da bekommt man halt nicht die Blockschaltbilder, sondern muss ein ND unterschreiben mit NXP oder Infineon. Also ich habe nichts mit Hardware zu tun, ich möchte nur sagen, ich beginne jetzt Software für Karten zu schreiben, aber vorher haben wir nur angeschaut, welche, also ich habe die Karte schon lange jetzt mittlerweile, ein paar Monate mittlerweile, aber was ich jetzt mal angeschaut, dass es an bestehenden Applikationen gibt, und da bin ich nämlich eben durch das Diskussions letzte Mal nach dem Podcast zum PGP, bin ich auf das Thema gestolpert, weil ich hatte schon mal im Hinterkopf, wenn ich PGP verwende und meine E-Mails verschlüssel oder halt anderweitig verwende, habe ich immer noch ist es nur so sicher, wie sicher mein Rechner ist. Weil der Schlüssel liegt ja auf meinem Rechner, also mein Private Key. Und es gibt ja von die OpenPGP Card, die wird zum Teil extra vertrieben als eigene Single Purpose Card, also das ist eine Smart Card, wo diese Applikation drauf ist. Aber diese OpenPGP Smart Card Applikation ist auch in einer offenen Lizenz frei verfügbar und die kannst du auf einer solchen Karte selber rauf installieren.
Das heißt, du tust diese OpenPGP Software auf die Karte drauf tun.
Genau. Oder nur den Secret Key auf die Karte.
Das ist eine ganze Applikation, die macht signieren und alles, das ist nicht nur der Key. Also wenn ich nur den Key drauf hätte und sage jetzt, ich bin mein Thunderbird, möchte entschlüsseln, dann sage mir den Key, dann wäre es nicht sicher. Also ich kann den Key hineinspeichern, aber ich kann ihn nie wieder auslesen. Also wenn ich den Key einmal in die Karte verschoben habe und ich von meinem Rechner gelöscht habe, legt er nur in der Karte. Und die Karte selber, also diese, wie die Applikation aufgebaut ist, also die Karte selber könnte alles mögliche, aber die ist ja standardisiert, da gibt es mittlerweile Version 2.0 von dieser PGP-Applikation.
Okay.
Also von dieser PGP-Card-Applikation. Und das ist eher sehr nett gemacht. Das ist mit 2 Pins geschützt, einem 8-stelligen Admin-Pin, den man sich freisetzen kann. Mit dem kann man, diesen Pin braucht man, um seine Keys zu schreiben, seinen Namen reinzuschreiben. Zum Beispiel kann man auch eine URL hinterlegen, wo der Public Key hinterlegt ist. Zum Beispiel auf meinem Webserver. Weil nämlich, wenn ich auf einer Maschine sitze, wo ich GPG installiert habe, ich bin jetzt auf einer unsicheren Maschine, möchte etwas entschlüsseln, eine E-Mail, dann stecke ich meine Karte rein, sage einfach nur Fetch, dann schaut auf der Karte nach, wo ist die URL vom Public Key, holt den Public Key und importiert den als Stub in diesen Keyring.
Okay, und kannst dann...
Also er tut so, als hätte er die Private Keys, also damit sie es den Namen erkennt, obwohl die Private Keys nicht wirklich da sind, sondern nur Stubs im Keyring. Und wenn du dann wirklich zum Beispiel ein Decrypt-Kommando aufrufst, dann sagt er, bitte steck deine Karte rein. Und musst dann ein Pin-Code eingeben und kannst das entschlüsseln.
So läuft das dann. Es gibt doch, glaube ich, bei der FSFE alles.
Genau, das ist die FSFE-Karte.
Sehr cool. Achso, das ist der Versuch, das irgendwie nachzubauen.
Nein, es ist nicht nachgebaut, das ist die Karte. Das ist genau, also nicht die Software von der FSFE-Karte.
Ach so, du hast das nur lieber auf einer weißen Karte.
Nein, ich habe die Karte für andere Sachen auch noch in Verwendung. Also so habe ich nur eine Single-Purpose-Karte, so habe ich dann mehrere Applikationen auf einer Karte.
Sehr cool.
Das ist der einzige Unterschied. Aber ansonsten ist es genau die FSB Open PGP-Karte. Also das ist wirklich eine coole Sache eigentlich. Und weil nämlich damit Ich meine, die Keys musst du halt entweder vorher sichern, auf einem USB-Stick, auf Papier, oder wie halt üblich, vorher auch, weil wenn die Karte kaputt geht, ist der Key halt weg.
Ja. So, das haben wir ganz unter uns gesagt, also alle mal weghören.
Ja.
Nee, also wenn du dich mit Chipkarten auseinandersetzen willst, gibt es ein sehr interessantes Buch, das heißt Handbuch der Chipkarten.
Das habe ich schon.
Hast du schon? Hast du die 800 Seiten oder was durch?
Ja, ich habe vor einem Jahr schon begonnen, dass du mit Chipkarten aus der Seite, auf der anderen, also nicht mit Karten, also damals ging es mir darum zu verstehen, wie man die Karten kommunizieren kann.
Aber bin ich dann irgendwann ausgestiegen.
Also ich hab's nicht alle, also ich hab's auch nicht, muss gestehen, natürlich nicht alle auf den Seiten im Detail gelesen, aber halt damals den, es hat sich im Laufe der Zeit halt immer mehr ein vollständiges Bild ergeben, aber also mittlerweile glaube ich mir ein bisschen
haben es ausgegeben. Nein, das ist zwar ein alter Schmöcker, aber steht auf jeden Fall eine ganze Menge interessantes Zeug drin. Wenn du das alles mal verstanden hast, dann kapierst du die restlichen Docs
auch. Ja, vor allem ist es, auch das ein laufend wachsendes Gebiet, weil eben jetzt diese Karte ist ja auch eine Dual-Interface-Karte. Die heißt, die hat ja auch nicht nur den Kontakt, sondern auch NFC 14443 Interface. Das heißt, die kann ja drahtlos ansprechen und kann sie selten Applikationen auch nutzen. Also das
ja, die NXP wahrscheinlich, oder?
Bitte?
NXP.
Ist ja NXP-Chip, aber es gibt auch für Infineon oder für
Nein, im zweiten gibt es noch irgendeinen Japaner.
Nein, Infineon sind die Deutschen. NXP ist.
Ist es? Mal,
genau,
NXP ist. NXP ist Infineon.
Nein, nein, ist nicht Infineon. NXP,
also,
NXP sind die ehemals Philips.
Aber du hast in Deutschland 2 oder 3 Produzenten gehabt und in Japan hast du einen gehabt.
Nein, es gibt ja, da gibt's Sony, die Felica-Cards gemacht haben. Aber man muss unterscheiden, es gibt ja den Produzenten, der den IC, also den Chip baut. Dann gibt es die Leute, die Karte bauen. Dann gibt es Leute, die Schriften machen. Also, es gibt mehrere.
Aber ja, ich würde mal sagen, machen wir an der Stelle einfach mal einen Break, weil das wird jetzt, glaube ich, für die meisten zu freakig.
Nur kurz,
das besprechen wir dann auch ja
fertig. Dann, also PGP-Card kann man fertig bestellen oder auch aufwendig, also selber installieren, das Fazit, was ich sagen würde. Aber mit den Private Key auf einer Smartcard ist gar nicht kompliziert und geht ganz einfach und ist viel sicherer.
Wow, ja, das ist ja schon mal ein guter Hinweis, oder?
Also einfach den Private Key auf die Smartcard drauf tun.
Genau.
Das ist deins.
Ich habe noch gar nichts getrunken. Wieso ist mein Glas?
Vielleicht nur halb.
Er hat halb eingeschenkt.
Ach so, okay.
Ja, aber sieh nicht
doch. Ich weiß nicht.
Na, zum Wohle mal.
Zum Wohle.
Siehst du mal, wie trocken die Luft da herin
ist. Ja, ist verdammt. Ich meine, ich kann noch eine zweite Sache, fällt mir noch ein, dazu beitragen. Wir haben ja auch mit Second Factor Authentifizierung, haben wir ja schon öfters gesprochen, glaube ich.
Ja, ein, zwei Mal.
Oder? Genau, da,
nicht öfters, aber ein paar Mal.
Man sieht ja jetzt sehr oft mittlerweile, dass dass viele Web-Services bereits unterstützen, dass man mit dieser Google Authenticator App, dieser Second Factor Code.
Nein,
wieso? Das hat nichts mit Google zu tun. Das ist RFC 1548 und hat nichts mit Google zu tun. Das ist ein Open Source Protokoll. Google Authenticator war halt der erste, der es implementiert hat. Mhm. Es hat keine Backend Server, keine Google Server. Es ist alles nur lokal.
Und warum nimmt man dann nicht einfach einen Token, wie beispielsweise ein YubiKey?
Ja, ein YubiKey. Ein YubiKey ist das, wo ich nein schreibe, weil nämlich YubiKey verwendet den Backend-Server, also wenn du das normale YubiKey Wanted-Pass verwendest, dann bist
den
du...
Den kannst du frei programmieren.
Den kannst du frei programmieren, aber da musst du wieder ein Backend, also wenn du das, weil YubiKey kann ja viele verschiedene Sachen.
Ja, du musst deine eigene PKI drauf haben. Eine PKI, du musst deinen eigenen...
Authentifizierungs-Backend bauen, ja. Mhm. Ich meine, es kommt immer an, welche Fliege man erschlagen möchte. Mhm. Also da sind wir jetzt von ganz großen, also mit einem... Second Factor Passwort hilft dir dann, dass es hilft nichts, wenn die Datenbank vom Webservice geklaut wird, weil dann liegt er dort auch der Seed. Mhm. Da hat man einen Vorteil, wenn man so eine extra PKI-Infrastruktur hat, wo der Seed wird einlegt.
Das Problem an der ganzen Geschichte ist einfach das. Nehmen wir einfach als Beispiel, du sicherst einen Raspberry mit einem YubiKey ab und greifst auf den ihre Datenbank zu.
Na, wie kann ich einen Raspberry mit dem YubiKey absichern?
Ja, im Root-Account, meinetwegen.
Aber wie funktioniert das, wenn der nicht online ist?
Gar nicht. Genau das ist das Problem. In dem Moment, wo du mit der Netzwerkschnittstelle ein Problem hast, also das heißt, du musst dein eigenes Ding aufbauen.
Nein, muss ich nicht, weil nämlich am Raspberry authentifiziere ich mich mit meiner PGP-Smartcard. Da mache ich einfach eine Signatur, das ist völlig offline. Also der schickt an uns, ich signiere sie, fertig.
Aber du brauchst trotzdem irgendeine Gegenstelle, die Signatur überprüft.
Ja, nein, ich habe einfach meinen Public Key also wenn ich mich nur beim Raspberry einloggen möchte, dann hinterlege ich dort meinen Public Key und mache eine keybasierte Authentifizierung mit meiner Smartcard und bis
Smartcard ist dann der
Deswegen wollte ich gerade sagen, es hat alles seine Anwendungsfälle. Mhm. YubiKey auf den Beziehungsarchitektur aufzubauen, macht keinen Sinn, wenn ich meinen privaten Server absichern möchte oder man mir jetzt für einen Webservice anmelden möchte. Mhm. Und das, also eben mit YubiKey zum Beispiel kann man ja, die neue hat auch eine Smartcard in YubiKey drin, also YubiKey Neo, ist ja also auch eine NFC-Unterstützung.
Ich habe ja irgendwo gelesen, es gibt einen neuen,
aber der, hat man einen Also der YubiKey ist de facto dasselbe wie das hier auch, also zusätzlich. Also der YubiKey-Funktionalität hast du auch eine Smartcard. Du hast auch nämlich im YubiKey diese, also diese
FSPs. Naja, nein, also ganz so ist es nicht. Ein YubiKey ist im Prinzip auf Tastatur, der wird als Tastatur erkannt und auf Knopfdruck haut er eben diesen Random-Wert raus, den er dann mit der Datenbank abgleicht.
Nein, stimmt, es ist eine von 8 Funktionen. Also er ist schon eine Smartcard. Ja, das
ist eigentlich die Standardfunktion, aber man kann mehr damit, ja.
Das, weil nämlich der neue YubiKey zum Beispiel hat wirklich auch diese FSFS, das ist ja auch eine gute Alternative eigentlich, man kann sich einfach einen YubiKey kaufen, okay. Weil da hast du nämlich genauso diese PGP-Applets drinnen, kannst du genauso nutzen.
Also auf die PGP.
Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, also wenn man schon Google Authenticator nutzt, hat man das, ist besser als ohne. Also man hat das aus Client-Seite Sicherheitsgewinn, wenn ich dein Passwort klar, wenn ich deine Browser-Passwort-Datenbank stehlen kann oder wenn du es im Browser gespeichert hast, hast du mit diesem One-Time-Passwort zumindest ein bisschen erhöhte Sicherheit, also für solche Fälle.
Also man kann sagen, durchaus auf seinem V-Server draufklatschen und muss nicht die Google-Panik bekommen, sondern kann sich auch auf diesen Google Authenticator aufweisen, also ein Stück Software, der sicherer macht.
Der Punkt, wo ich hin wollte, ist, dass der Google Authenticator ist ein Stück Software, das heißt, der speichert das im Handy. Wenn es das Handy geroutet ist und du hast Schadsoftware, dann können diese Kiste auch rausgehen. Und mit dem YubiKey Neo oder mit einer beliebigen Smartcard kannst du das auch in Hardware in der Smartcard machen.
Okay.
Du hast dann nämlich genauso eine
zusätzliche.
Du hast eine Authenticator-App, die ist auch unter einer offenen Lizenz. Die kannst du auch selbst, also die kannst du selbst kompilieren, kannst du auch schauen, was die macht. Und wenn du danach die Codes erzeugen möchtest, startest du die App. NFC ist enabled, ja. Nur die sagt er dann nicht sofort wie der Google Authenticator die Codes beim Starten, sondern die sagt einmal, halte deine Smartcard oder deinen YubiKey ans Ende. Und jetzt berechnet die Smartcard diese One-Time-Passwörter.
Die Magie in der Karte selbst.
Und der Vorteil ist eben, in der Karte ist es halt geschützt gegen, also Hardware ist ein sicheres Hardware-Modul, da drin hast du keinen Weg, diese Keys auszuleiten. Das kann ich nicht routen, das kann ich nicht aufschleifen, das kann ich nicht die Platte ausbauen und so weiter.
Aufschleifen kannst du es.
Ja, ich würde sagen, wir reden immer von, wie groß der Aufwand ist, wie groß der Nutzen ist. Das ist eine EL6 Plus zertifizierte Karte, da wird es ein bisschen schwieriger, aber die...
Ich sage nur einmal für ein Classic, ein K Classic, der ist aufgeschliffen worden.
Aber das ist ungefähr 10 Generationen vor diesem.
Wer war das damals? Starbuck?
Ich weiß jetzt. Nein, nicht Starbuck, war der mit, das war ja.
Aber der macht ja einen in der Richtung, aber bin mir jetzt nicht sicher, wer den MyFair-Hack damals gemacht hat.
Ich weiß nicht, aber der MyFair-Hack ist wirklich aus einer Zeit, das ist so, wenn ich von 486ern vom heutigen CPU spreche. Also, die Sachen haben sich schon weiterentwickelt. Ja. Natürlich ist es nicht unmöglich. Es ist immer so Aufwand und.
Wie realistisch ist
das? Genau. Also es ist 1000-mal leichter, den Key hier rauszustellen, also ich gewinne etwas damit, wenn ich hier reinspeichere. Es ist sicherer hier, also sicher, aber auch nicht ganz sicher.
Wobei man auch sagen muss, es ist heute 1000-mal leichter, wie damals an der Elektronenrastermikroskop ranzukommen.
Ja, schon, ja.
Aber heute hat bald jede Uni eins.
Aber nur jetzt, heute stehen die Sachen nicht mehr im Klartext drin. Heute muss ich es zur Laufzeit auslesen. Zur Laufzeit zum Beispiel gibt es wieder Intrusion Detection. Da gibt es auch wieder ein Verfahren, wie man von der Rückseite reingeht in den Chip und so weiter. Aber es sind Dinge... Es wird viel, viel aufwendiger und das ist dann schon wieder viel zu technisch.
Das ist ja symptomatisch.
Für Leute, die dieses Thema genauer interessiert, es sei auf Videos von 30C3 bzw. 31C3 verwiesen oder überhaupt einfach Ende des Jahres mal auf den C3 raufzufahren.
Genau, das ist auf jeden Fall das Empfehlenswertes. Ja, also aber die... Also YubiKey Neo ist generell ein Produkt, das man sich anschauen kann.
Also
es ist leider so komplex, weil er mittlerweile so viel kann seit dem ersten YubiKey. Der erste YubiKey war wirklich nur eine Art Tastatur. Also ich stecke ihn an am USB-Port und er tut so, als wäre eine Tastatur. Wenn ich einmal draufdrücke, dann gibt er Tasten, also Keys
aus. Das ist das, was ich daheim liegen habe. Das ist die erste oder zweite.
Und genau, das können die jetzigen auch noch. Nur halt eben, was dazugekommen ist, ist eben die Smartcard-Plattform. Also er hat jetzt so 8 oder 5 Smartcard-Applikationen drauf, unter anderem das PIF-Applet, das ist für dieses für, ich weiß nicht, kenne so wenig aus, ist, wenn man Identitätsverifizierung, das ist das Personal Identification, okay, ist ein Standard, ein ISO-Standard, der ist implementiert. Das zweite ist das PGP-Applet von der OpenFSFE, von der FSFE. Dann ist es das One-Time-Token-Generierungs-Applet. Das ist genau dasselbe, was der Google Authenticator macht, nur halt in Smartcard implementiert. Du brauchst dann halt leider ein Handy, was du nutzt, aber das Handy, die Handy-App selber, wenn ich meine Karte an dein Handy halte, erzeugt sie selten Codes. Die Codes, die Namen, die meine Konten sind alle da auf der Karte gespeichert. Und was jetzt neu ist, ist ja ein herstellerübergreifender Standard, der sich zum Thema Two-Factor-Authentifizierung versucht durchzusetzen. Das ist von der Fido Alliance, das U2F.
Okay, also, was ist das für eine? Okay, ja.
Wir haben wohl schon nicht gehört. Also das Logo, das U2F ist Universal Second Factor. Und die versuchen, da sind nämlich so Firmen dabei wie das ist nur ein lustiger Aufkleber auf der Karte. Der so tut, als der schaut besonders sicher aus, da weißt du nicht, egal. Aber die.
Nur ein stinknormales, billiges Hologramm.
Genau.
Wobei, billig war es wahrscheinlich. Wow.
Nein, wir haben eine Rolle, aber da ein holographischer Chip.
Aber es ist glänzend, deswegen muss es sicher sein, also das.
Naja, tolles Argument. Damit könnt ihr euch fast Politiker werden.
Meine Security-Produkte vertreibe ich nur mit glitzernden Stickers. Deswegen funktionieren sie alle gut. Das ist das. Der Garantiesticker.
MPI durch Metallstopp. Der glitzert. Sehr gut.
Aber U2F ist, da sind Firmen, da ist auch Yubico beteiligt, da sind Firmen beteiligt wie, ich glaube auch RSE, also die diese Tokens brauchen, beteiligt. Und die versuchen, einen Hardware-Standard zu schaffen, oder haben es schon geschaffen, es gibt ihn schon. Der MOM dann ist nur über USB-Schnittstelle spezifiziert. Die NFC wird erst spezifiziert, also da gibt es noch gar keine Geräte dazu. Und die Idee ist halt eben ähnlich wie beim YubiKey, also ich steck's an und also es ist eigentlich ein Public-Private Signatur-Anmeldeverfahren. Okay. Anmeldeverfahren ist so, ich logge mich ein, der sagt, gib dein Passwort ein, jetzt steckt dein U2F-Device an und betätige die Taste. Nur, dass der eben keine Keystrokes eingibt und kein Backend-Service braucht, sondern der macht die Webseite schickt einen zufälligen String rein und sagt, bitte signier mir den mit deinem Private Key und das U2F-Device macht eine Signatur.
Das signiert das also.
Da braucht du überhaupt kein Backend, das ist einfach nur beim Anmelden sagt das Device, bitte erzeuge mir ein Key Pair und gib mir den Public Key und zukünftig verlange ich immer eine Signatur für diesen Key. Also einfach ein Second Factor, also dein Passwort und die Key.
Du kannst dann
das Passwort leersetzen, ist vielleicht nicht so gut, wenn man das Device verliert, aber du kannst dann durch ein schlechteres Passwort wählen und es ist trotzdem nicht unsicherer, was in Kombination mit dem Key immer noch hohe Entropie hast.
Also wahrscheinlich die meisten Hörer werden wahrscheinlich das Grundprinzip von Online-Banking kennen, oder?
Ja, genau. Und das eben U2F gibt's, fertige Geräte gibt's nur dann nur von Yubico, also die neuen zwei, also der neue Yubico Neo und dieser unter eigenes spezielles Device und Ausdruck, das ist
ja, U2F. Was ist eigentlich der Neo?
Der Neo ist leider teuer, immer als Smartcard, 50 Euro kostet der, also teuer im Vergleich zum
anderen. 50 Euro?
Ja. Naja, das geht. Also ich habe einen gekauft, also ich habe einen E8-4, da haben wir schon länger in Verwendung.
Schaut aber genauer aus wie der andere.
Ja, ich muss ja auch, er ist NFC, Smartcard-Plattform.
Ja, jetzt sehe ich es gerade.
Das gibt's unter Aufkleber, wenn
so. Und ein zweiter Hersteller ist, die haben, die haben so ein Device im Smartcard, also das schaut eher aus wie eine Smartcard, du blickst es raus, aber es ist eigentlich ein USB-Gerät, so gibt's auch zweites.
Ah, okay, verstehe.
Und das Problem ist halt,
dass du das draufkriegst.
Genau, dieses. Dieses U2F muss auch, es erfordert auch softwaremäßige Unterstützung. Das heißt, deswegen ist es ein Problem, weil es gibt momentan noch kaum Geräte, nur zwei derzeit, soweit ich weiß. Und es gibt auch noch kaum, fürs Internet zum Beispiel muss der Browser unterstützen. Also konkret auf Webseiten bezogen funktioniert es so, dass da eine neue API gibt, die der Browser aufruft, wo er eben diese Schlüssel anfordern, Signatur anfordern und so weiter machen kann. Und das geht momentan eben nur im Google Chrome oder im Chromium und ist über ein quelloffenes Plugin momentan implementiert.
Okay.
Aber die Idee ist halt, dass das, wenn es ein Standard ist, der eben von mehreren Firmen getragen wird, der industrieübergreifend ist, dass es auch irgendwann mal in Browser standardisiert einfließt und auch nicht nur auf Browser beschränkt. Also Browser ist das Erste, weil nämlich für Webservices braucht man es am ehesten. Mhm. Und man kann es dann auch in beliebige andere Software, die Authentifizierung macht. Also wenn ich jetzt bei meinem...
Das ist jetzt noch in einem Stadium, wo einfach die Infrastruktur nicht zugegeben ist, weil Software muss noch geschrieben werden.
Aber eben Gmail nutzt es. Da habe ich es mal zum Testen ausprobiert. Auch böse Gmail ist, die sind zumindest, was solche Technologien betrifft, immer sehr vorne dabei.
Ja, gebe ich ungern zu, aber ja, muss ich zugeben, die haben durchaus auch positive Aspekte.
Das stimmt schon. Also und das Nutzererlebnis ist wirklich, es ist aber das Nutzererlebnis ist genauso wie der Yubico eigentlich. Also sagt bitte, steck jetzt dein U2F-Device an und betätige den Taster, damit du auch physische Presence beweist. Weil wenn ich den dauernd angesteckt habe, dann könnte die Schadsoftware genauso das machen. Also ich muss physisch was tun.
Das Nutzererlebnis sind 95%, dass der Nutzer gar nicht weiß, was er tut. Ja, genau. Es funktioniert halt irgendwie,
was im Hintergrund
rennt, da verdienen sie sich goldene Nasen dran.
Genau, aber das, man, der Nase weiß ich nicht, aber eben, also ich muss jetzt nicht mein 70-stelliges Passwort eingeben, um jetzt da sicher genug Entropie zu haben und so weiter. Und
ja,
sondern ich habe da eben meinen Schlüsselanhänger, den stecke ich rein und drücke einmal drauf.
Das ist vielleicht ein vernünftiger Ansatz, ich meine. Ja. Ich bin ja ganz erstaunt, wie viele Leute jetzt auch diese ganzen, es gibt ja auch eine ganze Menge, man wird ja der Passwörter nicht mehr her, dieser Passwortmanager und so. Und das ist ja auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, das ist ein bisschen wie aus dem Fensterspruch. Also wenn man, da muss man halt schon auch einer Firma, viele benutzen zum Beispiel diesen Apple Podcast, zeigt das immer One-Passwort oder so. Ja. Und da muss man halt auch dieser... Ist es bei One-Passwort so, aber das muss man doch dieser Firma vertrauen irgendwie. Also das ist keine offene Software, das ist halt eine Firma und denen gibt es doch halt irgendwie...
Verwendet,
müsste man sich aber allerdings mal anschauen, vielleicht ist bei One-Passwort eh nicht so, vielleicht verwenden sie es ja, können sie auf die Schlüssel gar nicht zugreifen und verschlüsseln sie eh wahrscheinlich, argumentieren sie dann in diese Richtung. Ja. Aber prinzipiell habe ich das Problem bei diesen Passwort-Ring-Software-Geschichten, dass ich da eben einer dritten Instanz vertrauen muss, außer man verwendet eben eine offene Lösung.
KeePass zum Beispiel.
KeePass hast du schon mal gesehen. Ich brauche auf jeden Fall mal eine...
Du kannst verwendet natürlich auch die E-Mail vertrauen.
Die E-Mail, alles. Google ist selber Schlüssel, ich speichere alle meine Passwörter in im Entwurfordner meines Gmail-Accounts.
Google Plus Posting, aber nur privat. Ich teile es mit keinen Kreisen.
Habt ihr das dann gehört? Und ihr kennt es mir nicht mehr. Das war jetzt natürlich ein Scherz.
Ja. Machen.
Und natürlich unverschlüsselte Anhänge.
Ja.
So Bilder oder so.
Aber wenn wir schon da sind, verwendet ihr einen Key? Passwort-Man, also Keepers, ein...
Bis dato nicht, aber es ist auf jeden Fall notwendig.
Und wie verwaltest du deine 100 Passwörter?
Im Kopf.
Alle 100? Oder wie viele hast du? Hast du bei Webshops und so Sachen einfach...
Ganz ehrlich, es ist eigentlich relativ einfach.
Oder ein Ableitungsmechanismus.
Also relativ einfach ist also das Passwort. Zugehört.
In Foren und so weiter verwende ich immer dasselbe, weil welcher Schaden kann entstehen?
Ich muss immer davon ausgehen, was ich verlieren kann. Ja,
also in Foren nehme ich keine Hochsicherheitspasswörter. Generierte Passwörter nehme ich da, wo es interessant wird. Und in der Regel sagt man, man kann sich 10 Passwörter merken. Die habe ich schon ziemlich ausgereizt. Ja, also so ist es nicht.
Ich meine, ich weiß schon...
Ja, das Merken mit dem Passwort ist kein Problem. Aber das Problem wird dann, wenn die Rotation kommt, nämlich.
Diskussion ist eigentlich ja immer, warum ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 das beliebteste Passwort? Wenn ich in irgendeinem Forum 1, 2, 3, 4, 5, 6 als Passwort nehme, ja so what? Was kann mal passieren? Das Schlimmste ist, irgendeiner hackt das Ding, macht da drin ein Fass auf und der Account wird gekickt.
Ja, schon. Ja, okay. Du hast sicherlich eine größere Passwortdisziplin, also mal einig unterstelle ich dir jetzt mal, weil du auch mit der Thematik dich auseinandergesetzt hast. Aber schauen wir mal so einen angenommenen, den ich auch nicht verstehe, Durchschnittsuser oder so, der vielleicht auch in Sicherheitszonen denkt, so wie du beispielsweise in einem Forum, das nicht so wichtig gibt, gebe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 aus. Ja? Jetzt hat aber nicht nur bei dem Forum einen Account, sondern eine ganze Kaskade an Accounts. Und wenn er dann so leichte Überschneidungen hat in dem Passwort, dann muss man vielleicht als bösartige Instanz oder gut, oder als Instanz, der das aufdecken möchte, nur an einer Ecke des Datenprofils, da der so wie bei einem Pickel irgendwie so die Ecke anreißen und man kommt vielleicht auf ein anderes Service und von einem anderen Service auf ein Ding. Ich meine, du hast halt sehr viele Fronten offen.
Aber da sind halt 5 oder 6
Uhr die Accounts weg. So einfach
wurscht.
Wenn man sagen, so ganz ist man, ich denke immer zum Beispiel, ich habe begonnen, ich merke es immer, also bezüglich Thematik, wie unwichtig sind Foren oder wie wichtig. Ich habe Marke vorne ganz angelegt, die haben damals ganz unbedeutend, das brauche ich jetzt nur, weiter, damit, sonst kann ich keine Attachments downloaden und so weiter, mhm, und haben irgendeinen beschissenen Namen gewählt und dann habe ich später angefangen zum Posten und dann auf einmal ist der Account total, habe ich so viel unter dem Namen gepostet, dass ich nicht mehr wechseln wollte, weil ich dann meine Reputation und den Namen verloren hätte und bin mit einem beschissenen Namen hängen geblieben dort nämlich. Also XDA Developer zum Beispiel ist das Beispiel für mich, da habe ich irgendwann 2000 oder irgendwas angefangen zu posten, da habe ich einfach Sachen geschrieben und mittlerweile habe ich immer so ein, wenn mein Name in Google kommt, nämlich ein Prostata-Medikament in Google.
Nicht schlecht, das hat
es auch. Also, wenn du derjenige bist, der es auch vertreibt, dann ist es ja okay.
Nein, das bin ich nicht, aber ich habe das nie mit diesem Zusammenhang hergestellt, aber ich habe jetzt einen super tollen Zusammenhang und das, dann wäre ich nicht mehr los. Aber jetzt zum Beispiel würde es mir wehtun, wenn ich den verlieren würde, wenn ich jemanden hacken würde, weil da eine Reputation dran hängt. Mhm. Also, weil ich da schon viele Dinge gemacht habe, die mir wichtig sind, dass die Leute anerkannt haben, dass es, oder man, wichtig ist. Ja, es ist einfach nicht nur Wegwerfding. Also auch wenn man sagt, es ist nur ein scheiß Forums-Account.
Man weiß nicht, was da passiert, weil
wenn genau, man aber du weißt, was ich meine. Ja, also, was juristisch rauskommt, im schlimmsten Fall, das ist einfach null.
Nein, juristisch, aber stell dir vor, in einer Community, in der du unterwegs bist.
Nein, ich meine, der Account ist tot, er ist weg, okay, gut, aber damit kann ich leben, eine Reputation kann ich neu aufbauen. Nein, weil grundsätzlich geht es nicht darum, wer was sagt, sondern was er sagt.
Nein, aber...
Schon, aber das, wie gesagt, was mein Konzern auch dabei ist, dass man sich sehr viele Fronten aufmacht und auch wenn dieser Account geklaut ist und du meinst das Ding, aber man weiß halt nie, was Wichtigkeit bedeutet und also
ich weiß schon,
wird und wie sich's entwickelt und was
ja, für Seiten. Du wirst da in vielen Fällen im Ernstfall wahrscheinlich den Account sogar wieder schaffen, zum zurückzukriegen, zumindest wenn du mit Realnamen und so weiter angemeldet hast.
Genau, also, das wird gezogen.
Dann wirst du das wahrscheinlich auch wieder schaffen, den sogar wieder zurückzukriegen. Klar ist da einiges am Porzellan zerschlagen, keine Frage. Aber ich kann mir nicht für jedes bescheuerte Forum ein eigenes generiertes Passwort merken.
Nicht? Deswegen greifen ja die Leute zu diesen Passwörtern.
Ja, und dann knacke ich im Passwortmanager und habe trotzdem...
Da haben sie alle zu einer und einer dazu knacken, ja? Das ist halt die Frage.
Nee, jetzt ist die Frage...
Da war doch jetzt schon Firefox irgend so eine Sicherheitslücke in der Richtung.
Na, das war meine Frage, ob ihr dazu steht. Und dann meine ich, ich habe sehr viel... Also ich habe... begonnen, wirklich mal für jeden Sachen ein eigenes Passwort zu generieren. Aber ich speichere es halt ab. Also ich merke mir es nicht. Sondern ich merke mir nur auch, wie du sagst, meine Kernpasswörter. E-Mail zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Faktor, weil nämlich ganz viele Sachen kannst du über E-Mail zurücksetzen. Also E-Mail muss gut gesichert sein.
Und wo sicherst du deinen Passwortmanager?
Mein Passwortmanager habe ich bei mir auf meinem NAS liegen und kann über SCP halt von der Ferne drauf zugreifen, zu Hause. Und ist mit 10 Millionen Runden AES 256 mit einem 256-Bit-Schlüssel gesichert, der aus einem 8-stelligen Passwort und einem Token in meinem YubiKey zusammengesetzt wird.
Yes. In Verbindung mit dem YubiKey.
Also, na, ich verwende das HMAC SHA-1 Challenge Response.
SHA-1?
Wenn du HMAC kennst, weißt du, dass das egal ist, ob da, also, der kann nur schon eins, ja.
Habe ich irgendwann einmal gehört, bringe ich jetzt nicht mehr ganz zusammen. Also
aber
das ist jetzt schon wieder zwei, drei
Aber es macht nicht so, was ich nur sagen wollte, ist, nur wenn SHA-1 in diesem HMAC-Verfahren verwendet wird, heißt nicht, dass es unsicher ist, weil nämlich HMAC ND5 wäre auch noch sicher, obwohl ND5 schon gebrochen ist, aufgrund der Art, wie es funktioniert. Aber die kleine Sache ist, ich habe da ein Geheimnis, aber nur trotzdem ist es schwierig, dem zu vertrauen. Also ich bin mir selber nicht sicher, weil nämlich, ob das jetzt, ich verwende KeePass, das ist Open Source, aber ich habe es nicht selber kompiliert. Ich habe das nicht selber verstanden.
Ja, das ist auch die Ebene.
Du verwendest KeePass?
Ja.
Das muss man nachher sagen. Aber mein Bekannter hat mir vor einer Woche oder was angeschrieben, so, was hältst du von KeePass?
Es ist halt...
Und das ist einer von der Sorte, der knallt da immer wieder irgendeinen Brocken hin und also, und wo ich gesagt habe, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, irgendein anderes Programm noch anzuschauen.
Das Einzige ist, ich meine, KeePass, also das war jetzt, mit dem habe ich mich jetzt eingelebt, aber... Zufrieden bin ich nicht damit. Und ob sicher ist, es ist die Frage, wie du sagst, wenn ich da alles reinspeichere, und dann hast du nämlich noch viel mehr Schaden, wenn dann was passiert. Weil nämlich du hast alles an einer Stelle. Mhm. Und KeePass ist toll, was für alle Plattformen verfügbar ist, es ist Open Source, aber alle Plattformen heißt, es ist eine .NET Mono-Applikation. Das ist auf meinem GNOME-Desktop so wunderbar, herrlich, hässlich. Und das macht man so copy-paste und nicht funktioniert. Oder du hast den Fokus, aber doch irgendwie keinen Fokus. Musst da zweit mehr draufklicken. Also diese GUI-Hässlichkeiten. Und es gibt mit KeePass X eine zweite Implementierung, die wirklich GPK, glaube ich, verwendet.
Okay.
Oder QT. Ich weiß gar nicht, ob es noch einmal auf meinem Rechner probiert. Allerdings unterstützt nur die Enter-Version von diesem Format, wo die Daten geschrieben wird. Was es gut macht, ist es, du kannst eben den Algorithmus wählen, das ist defaultmäßig, ist es AES256 mit, ich glaube, 10 Millionen Wiederholungen. Das heißt, also die 10 Millionen Wiederholungen sind nur deswegen nützlich, wenn jemand das Blut fassen möchte, braucht er halt pro Versuch eine Sekunde oder mehr. Aber das kannst du als Server konfigurieren und sagen. Also es, und eben, es ist eine Offline-Lösung, Open-Source-Lösung, du vertraust keiner Firma, aber man tendiert dazu, sich das auf das zu verlassen und alles da reinzuschreiben, das ist eben dann auch unsicher, wenn man nicht aufpasst, wie man es damit umgeht. Ja.
Ist eine spannende Sache, weil es werden nicht weniger Passwörter.
Also ich verwende es, weil ich glaube, es ist besser, als wenn ich jetzt versuche, schwache Passwörter zu machen oder gleiche Passwörter zu verwenden.
Ja.
Aber ich bin immer noch unsicher, ob es nötig ist, mehrere Keypass-Datenbanken anzulegen oder ob ich oder ich muss dann wieder mit verschiedenen Passwörtern verschlüsseln oder
die Keypass.
Zuerst
eine Honeypot. Ja.
Aber ist die Frage.
Ich weiß man ja.
Aber gezähnte Einträge habe ich in meinem Keypass-Datenbank nämlich über 200 aktuell. Eben mal für jeden Forums-Account, für irgendwas.
Nein, so und nicht so viel,
aber ist ein guter Richtwert. Und die, ja. Aber die, ich meine, die Frage ist zum Beispiel, wenn ich irgendwas bestelle und so weiter, schaue ich im Keypass nach, ob ich schon einen Account habe. Was die einfach weiß, ist, und dann habe ich alle drin. Die ganzen Webshops und so Sachen. Also die, meine Linux-Server, meine
Mail-Accounts. Das trage ich mir ein kleines schwarzes Buch ein. Also weniger wegen die Passwörter, sondern weil du einfach irgendwann wirklich den Überblick verlierst, wo hast du jetzt schon bestellt und wo nicht und unter welchen Accountnamen. Also wie gesagt, Passwörter bei sowas, wenn er es bezahlt, dann bitte soll er was bestellen. Verstehe ich gar nicht, wo das Problem ist.
Ja, genau. Also ja, wie gesagt, es sind verschiedene Strategien an diese
Problematik. Nein, ich habe grundsätzlich einfach ein Problem damit, irgendwas im Browser laufen zu lassen, was Security betrifft.
Der Keypass hat nichts mit dem Browser zu tun, das ist eine externe Applikation.
Nein, also Passwortmanager jetzt mal allgemein.
Also die Browser integrierten.
Ja, ja.
Okay.
Also
Keypass ist,
das ist eine Sandbox, die ja bekanntermaßen höchst unsicher ist. Und auch wenn das alles geschützte Bereiche sind und so weiter, aber du bist in der Sandbox drin. Also, ich habe da einfach immer ein verdammt ungutes Gefühl, vielleicht bin ich in der Richtung einfach nur paranoid, das kann schon sein. Aber damit kann ich ganz gut leben.
Merken tun sie sich sowieso schon mehr als beängstigend. Die ganzen Browser, muss man sagen. Ich bin dazu gegangen, in gewissen Szenarien schon defaultmäßig.
Das sind immer so die Fragen, wenn ich mich mit jemand auseinandersetze über GPG-Verschlüsselung. Ich will jetzt da keine Namen nennen, aber so, ja, und ich mache Gmail immer im Webbrowser.
Das ist dann mit GPG schwierig.
Jetzt muss ich meinen Webbrowser zugeben, einen Zugriff geben auf einen Private Key. Ja, Entschuldigung, auf die Idee komme ich doch gar nicht.
Ja, aber das ist halt das Problem. Was überhaupt für Gmail und wenn ich Gmail, wenn ich doch sammle, ich möchte das vorausgesetzt.
Ja, gibt es. Es gibt Plugins extra ein oder zwei sogar für Gmail.
Aber wenn es jetzt in Kombination mit einer FSB Smart Card, GB,
ja, wenn du so clever bist, dann kannst du das eigentlich vernünftig machen.
Ja, dann kann man
gleich auf Gmail verzichten. Will man da nicht Gmail haben, weil es dann überall läuft?
In dem Moment, wo ich eine Karte stecken muss, da kann der hacken, was er will. Da muss er physisch da sein.
Aber das wäre dann wirklich eine sinnvolle Option, wenn man diesen Weg gehen möchte, weil viele sind jetzt einfach, haben sich den E-Mail-Client-Ansatz auch abgewöhnt und darf man nichts vergessen.
Außer ihr Computer, die Karte und steckt seine eigene an. Aber
immer Aufwand.
Man muss dazu sagen, warum man Gmail verwendet, ist ja zum Beispiel auch, weil es so toll durchsuchbar ist und wenn ich wirklich 100% verschlüssele, dann geht der Vorteil natürlich verloren, weil dann kann ich nicht mehr den suchen im Klarnix. Weil das sind alle verschlüsselte Mails.
Da
braucht man neue
Sachen. Dann müssen wir halt mehr lokal auslagern, oder? Das kann nicht alle Mails dann lokal entschlüsseln und dann durchsuchen.
Weiß ich nicht, ob das der Browser macht. Das macht glaube ich nicht. Also, es ist halt leider immer das Problem, Gmail ist so toll bequem, deswegen nutzen es gerne viele Menschen. Aber das verträgt, wie so oft, das ist Bequemlichkeit und Security immer so zwei Dinge, immer die gegeneinander arbeiten. Ja. Nein, nicht zwingend.
Für mich ist weniger Gmail das Problem als schlicht und einfach, dass ich beim Browser Zugriff gebe auf meinen Private Key.
Und das ist,
ist für mich ein totales Unding. Also, es geht einfach überhaupt nicht.
Ja.
Weil, ich meine, Browser-Hacks sind jetzt nicht so wirklich die ganz neue Geschichte. Und dann gebe ich ihm das Sensibelste, was ich überhaupt habe. Also, nee, geht nicht.
So viel zu Security. Was meint ihr dazu? Sollen wir den Horst wieder erwecken?
Kurz weiter.
Oder hast du noch einen Einwurf?
Nein, ich habe jetzt nicht, keinen Einwurf mehr. Ich bin nur kurz zur, weil mir gerade eingefallen ist, wenn man sich wirklich überlegt, für GBG eine Smart Card zu besorgen, hat man ja oft das Problem, man hat ja keinen Smart Card Reader oder nicht überall einen Smart Card Reader. Mhm. Und da ist der YubiKey Neo schon vom Vorteil, weil der ist, wie ich gesagt habe, eine Smart Card. Aber genau genommen verhält er sich der so, wenn ich ihn anstecke, als hätte ich einen USB-Smart Card Reader angesteckt und eine Smart Card hineingeschoben.
Das heißt, ja.
Und das ist alles in diesem kleinen Schlüsselanhänger drinnen.
Das ist schon praktisch, dass man
also da diese emulierten Reader und
genau,
liest dann einen geschützten Speicherbereich aus.
Genau, also naja, nicht, er liest noch gar nichts aus, aber er stellt eine Smart Card bereit. Also eine völlig ganz normale PCS-Smart Card.
Und wie ist die PIN-Eingabe realisiert?
Die PIN-Eingabe, es ist eben quasi, also die ist halt nur per Software. Also es gibt, der hat keine
Art der PIN-Eingabe. Macht er dann so ein Softpad auf, oder wie die Dinger heißen? Oder?
Nein, es ist...
Also so ein Tasten fällt halt auf dem Bildschirm, oder wie macht er das?
Beim PGP-Applet macht es bei mir der Gnome Keyring-Dämon, der dann auch geht und mich nach meinem Applet-Pin fragt, und der macht ein normales Textfenster auf, wo ich mit meiner Tastatur einen Pin eingebe. Hätte ich einen Secure Smart Card Reader mit Hardware-Tasten auf dem Smart Card Reader, dann kann meine Schadsoftware.
Nicht zu vergessen das Display, das ist extrem wichtig.
Ja, genau, das Display, damit ich auch sehe, was ich tue.
Es ist immer schön, wenn man was signiert, nur wenn man jetzt sieht, was man signiert, weil es ist, wenn man kein Display hat, dann ist das auch ziemlich wertvoll. Ja,
es ist ein wichtiger Einwurf. Wenn der Schlüssel in der Hardware gesichert ist, ist der Schlüssel sicher vor dem Diebstahl, den kann niemand, garantiert niemand stehlen, aber ich kann trotzdem was unterschreiben, was ich vielleicht nicht möchte, weil ich glaube, ich signiere meine E-Mail an
Horst
und die Wirklichkeit schiebt die Software was anderes zum Schlagen.
Ja.
Aber man muss immer, wie gesagt, vorher abschätzen, was möchte ich, welche Fliegen möchte ich erschlagen. Es ist auf jeden Fall schon mal eine Stufe sicherer, als wenn mein Key irgendwo auf der Platte rumliegt. Auch wenn ich ihn noch nicht im Browser gebe.
Weil das ist es genau ist immer das, warum
eine Abstufung.
Damals in Deutschland, vor 2-3 Jahren wird es her sein, mit der Einführung vom neuen Personalausweis, also an etliche Stellen haben es versucht, diese billigen Cardreader zu implementieren, also die mit No Security. Mhm. Also sprich keine Tastatur, kein Display. Das hat unter anderem der CCC damals ziemlich zerlegt. Du kannst den Leuten alles unterschieben. Du zeigst ihm an, er unterschreibt A und in Wirklichkeit verkauft er gerade sein Haus.
Ja. Genau, das könnte einfach in.
Also. Und es gibt mit Smart Cards in der Richtung zu arbeiten, macht nur Sinn mit einem Reader, der wirklich ein eigenes Tastenfeld hat und ein eigenes Display. Alles andere ist sinnfrei.
Ich meine, jetzt ein bisschen vorausgedenkt, also das ist schon wieder ein Absatz von, erzählen. Es gibt auch Lösungen, wo man nur mit einem Display das sicher machen kann, wenn du ein Display hast, zum Beispiel der Trezor, ist ja im Prinzip ein Offline-Signing-Device für Bitcoin, aber es macht gerne selber einen Schlüssel und Signaturen in einem Device erstellen. Okay. Und die machen sich so nämlich, die PIN-Eingabe, wie machen die sicher, ohne dass dann ein PIN haben, die haben da ein Mini-Display, also OLED-Display, das kann einen Ziffernblock darstellen, und das, du hast deinen PIN-Code, deinen 4-stelligen oder 8-stelligen, und das tut da zufällige Orte auf dem Device selbst, auf dem Display, sagt sein PIN-Pad an, und dann bezege dein Software-Pinpad auf mit unbeschrifteten Tasten. Und du musst deinen PIN angeben, aber so wie die Tasten beschriftet sind auf dem Device. Du hast eine sichere PIN-Eingabe ohne Hardware-Tasten auf dem Device. Das finde ich ein super Trick eigentlich.
Ist der Trick so super?
Der Trick ist, überlege mal.
Ich meine, ist klar, wenn einer über Remote Desktop drauf geht, dann sieht er mal gar nichts.
Ja, auch wenn er.
Aber wenn er tiefer in der Ebene drin ist,
Es wird dann nichts übertragen an die Sache.
Aber es ist eine interessante.
Es werden keine Tasten, keine PIN-Nummern übertragen, es wird nur linke obere Taste, der rechte untere Taste, und die ist jetzt mal anders.
Ja,
das
jetzt mal. Aber müssten wir sie anschauen.
Also die haben das nämlich ziemlich lang auditiert und auditieren lassen auch, und das ist auch ziemlich. Also ich finde, wichtige Idee ist, um Ressourcen zu sparen, also die Hardware zu sparen. Also, aber es sind so Sachen, die jetzt mal. Ich habe jetzt sehr viel gefunden.
Ja, das ist ein guter Trick.
Echt ein lustiger Trick. Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja noch einen Ansatz, dass man es oft genug braucht. Ich weiß nicht, muss man auch sagen.
Wie gesagt, klingt interessant. Müssten wir sie aber mal dann wirklich genau anschauen. Aber das haben sicher wahrscheinlich schon ein paar gemacht und das eine oder andere drüber geschrieben.
Ja, also wie immer bei so Security-Diskussionen, ich fühle mich schutzlos danach.
So ziemlich nackt.
Ich ergebe mich der Überzahl an Angriffsvektoren, die aus allen Ecken...
Wir haben also unser Ziel erreicht und was bist du jetzt bereit dagegen zu tun?
Ach ja,
die BGP.
Es wird schon, ja.
So.
Jo. Gut, jetzt habe ich da wirklich voll aus dem Thema rausgebracht. Ich weiß nicht, wovon ich vorher gesprochen habe.
Das passt schon.
Gut. Wart ihr schon beim Abschluss oder habt ihr schon...
Ich wollte von der Fostim noch was erzählen, aber das ist nicht so wichtig.
Na gerne, Fostim haben wir noch genug zum Erzählen, glaube ich.
Also
ich habe noch genug Lust zu
hören. Also hast du noch zu... Ja, also ich habe mehrere Interviews gemacht beim... Was?
Das haben wir schon.
Also eine Stunde 19. Beim 191er Podcast, der jetzt online ist, sind die Interviews alle hinten drauf, also als YouTube Filmchen. Und ich möchte nur von einem erzählen, der handelt nämlich von einer Linux-Distribution, die ich bisher noch nicht gekannt habe, von Mageia. Und die sind wieder ein Fork von Madrea. Mantrake, Entschuldigung, Mantrake, ja.
Okay.
Also die haben sich geforkt, die Gründe sind mir nicht ganz klar. Habe ich mir noch nicht genug reingelesen. Und was mir die Madeia-Leute gesagt haben, sind sie halt eine reine Community-based Distro und haben da halt ihre eigenen Entscheidungen getroffen. Und was mir gefallen hat, das Interview war mit einer etwas älteren Dame, die hat Maya geheißen, und da sind wir so ins Plaudern gekommen und die hat dann gesagt, ja, also sie hat einen Pflegefall in ihrer Familie gehabt, also sie hat plötzlich ihre Mutter pflegen müssen und dadurch den Kontakt zu allen Freunden und auch Arbeitskollegen verloren und sozusagen sich nur noch darum kümmern können. Und